Ja, auch von meiner Seite nochmal einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Und schön, dass wir so zusammen sein dürfen, dass wir Gott gemeinsam erleben dürfen. Letztes Mal habe ich meine Predigt mit einer Frage begonnen. Und die Frage letztes Mal hat gelautet: Sitzt du gut? Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Schauen wir nochmal kurz, ob du gut sitzt. Gute Voraussetzung für die Predigt. Heute möchte ich meine Predigt wieder mit einer Frage beginnen. Und die Frage heute lautet: Lebst du gut? Lebst du gut? Oder wie lebst du? Also muss jetzt nicht jeder hier öffentlich sich outen. Aber das ist die Frage, mit der ich heute beginnen möchte. Lebst du gut? Es geht heute um unser Leben. Wir haben letztes Mal mit einer Predigtreihe begonnen, mit einer kürzeren Predigtreihe begonnen, über eins der Lieblingsbücher, meiner Lieblingsbücher in der Bibel, nämlich den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein genialer Brief, weil er so viele geistliche Wahrheiten beinhaltet, wichtige geistliche Wahrheiten beinhaltet. Und es lohnt sich, diesen Brief als Ganzes zu lesen. Und vielleicht darf ich mal kurz fragen, wer von euch war letztes Mal da? Hand hoch. Okay, wo wart ihr anderen? Ich würde euch ermutigen, diesen Brief mehrmals als Ganzes durchzulesen. Ich würde euch ermutigen, diesen Brief auch gerade während dieser Predigtreihe vielleicht mehrmals einfach durchzulesen, weil da ist eine gewaltige Kraft drin, vielleicht sogar mal einen Teil dieses Briefes auswendig zu lernen. Wisst ihr, ich habe vor vielen Jahren mal die ersten 3 Kapitel dieses Briefes auswendig gelernt. Und das war etwas, was mich so gesegnet hat und was mir so gut getan hat, was so voll genial war. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Brief als Ganzes mal zu lesen. Das war ja das, was ich euch letztes Mal als Hausaufgabe gegeben habe. Wenn ihr die Hausaufgabe noch nicht gemacht habt, ich fühle mich gerade in meine Schulzeit zurückversetzt, bitte holt sie nochmal nach. Macht diese Hausaufgabe, lest diesen Brief als Ganzes durch. Das ist wirklich wert, diesen Brief zu lesen. Der Epheserbrief ist ein genialer Brief aus dem Neuen Testament. Und wenn man diesen Brief so aufmerksam liest, dann merkt man, dass man diesen Brief in 3 Teile einteilen kann. Und der erste Teil, das ist eigentlich der längste Teil, ist Kapitel 1-3. Da geht es um unsere Stellung in Christus. Wer bin ich eigentlich in Christus? Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Wer bin ich in Christus und was habe ich in ihm? Wie gesegnet bin ich eigentlich in Christus? Es geht um unsere Identität. Wer bin ich eigentlich? Und dieser Teil, den könnte man mit dem Schlüsselwort zusammenfassen: Sitzen. Da geht es um das Sitzen. Wer bin ich eigentlich? Und wer nicht da war, den möchte ich sehr ermutigen, diese Predigt vom letzten Mal nochmal nachzuhören, denn die Predigten bauen aufeinander auf und die sind ganz wichtig, dass sie in dieser Reihenfolge auch sind, denn heute kommt der zweite Teil und heute geht es ganz praktisch darum, wie lebe ich eigentlich meinen Glauben als Christ in dieser Welt? Das ist eigentlich das, worum es geht. Und das ist der zweite Teil im Epheserbrief und da geht es um das Schlüsselwort Leben. Es geht darum, wie lebe ich eigentlich meinen Glauben? Wie lebe ich meinen Glauben ganz praktisch im Alltag in unserer heutigen Zeit? Und zwar ganz praktisch am Arbeitsplatz oder in der Familie oder in der Ehe oder in der Gemeinde oder im Straßenverkehr. All das wird im Epheserbrief behandelt. Und das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Und dann gibt es noch einen dritten Teil. Und das ist eigentlich im Wesentlichen Kapitel 6. Und da geht es darum, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und da geht es darum, wie kann ich eigentlich siegreich als Christ leben in dieser Zeit? Und dieser Teil, da ist das Wort, das das am besten skizziert, stehen. Es geht darum, dass wir stehen. Die Predigtreihe hat also eigentlich 3 Teile und bedeutet: Sitze, lebe, stehe. Sitze, lebe, stehe. Und heute geht es um unser Leben. Oder manche alten Bibelübersetzungen sprechen vom Wandel. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Wandel. Das ist das, was eigentlich hier gemeint ist. Ein praktisches Leben. Unser praktisches Leben als Christ im Alltag. Und ich möchte einige Verse aus Kapitel 4 und 5 mit uns lesen. Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Dann Epheser 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Auftrag des Herrn, dass ihr nicht mehr leben sollt, wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Epheser 5, Vers 2. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Epheser 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Welches Wort kommt in allen Stellen vor? Genau, lebt. Ganz genau. Leben. Allein in diesen zwei Kapiteln kommt 8-mal das Wort Leben vor. Es geht um unser Leben. Es geht darum, wie leben wir ganz praktisch unseren Glauben im Alltag. Unser tägliches Leben ist für Gott wichtig. Wie du im Alltag lebst, ist für Gott wichtig. Denn unser Leben soll etwas von Gott und von seiner Größe und von seiner Schönheit widerspiegeln. Wir sollen würdig der Berufung leben, zu der wir berufen worden sind. Unser tägliches Leben soll etwas von dem widerspiegeln, wer wir eigentlich sind. Ich erinnere an letztes Mal, an das, was wir letztes Mal uns angeschaut haben. Menschen sollen in uns und in unserem Handeln Jesus sehen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Es geht um unseren ganz praktischen Gottesdienst. Weißt du eigentlich, dass der größte Teil unseres Gottesdienstes nicht hier in diesen Räumlichkeiten stattfindet? Weißt du das? Der größte Teil des Gottesdienstes findet nicht hier in diesem Gebäude statt, sondern der größte Teil unseres Gottesdienstes ist im Alltag, in unserem Alltag. Jemand hat mal gesagt, unser Gottesdienst findet 166 Stunden in der Woche statt. Und jetzt wird jemand, der gut rechnen kann, sofort sagen, Markus, Moment, die Woche hat aber 168 Stunden. Ja, das stimmt, die 2 Stunden Sonntagsvormittag sind eigentlich Vorbereitung für diesen Gottesdienst. Die sind eigentlich gedacht dafür, dass wir dann in unseren praktischen Gottesdienst hineinkommen. Dass wir in unserem praktischen Gottesdienst gut leben können. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein unter der Woche. So wie wir leben, ganz praktisch, soll etwas von Gott wiedergespiegelt werden. Gott soll in unserem Alltag sichtbar werden. Jemand hat mal gesagt, die meisten Menschen in unserem Umfeld lesen nicht in der Bibel, aber sie lesen unser Leben. Sie lesen unser Leben und je nachdem, was sie dort lesen, werden sie neugierig, in der Bibel zu lesen und werden sie neugierig, diesen Jesus kennenzulernen oder auch nicht. Unser Leben soll etwas von Gott widerspiegeln, soll etwas von Gott sichtbar machen und zwar unser ganz alltägliches, praktisches Leben. Das ist für Gott unglaublich wichtig. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass es zunächst einmal darum geht, dass wir sitzen müssen, ehe wir leben können. Und diese Reihenfolge ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen möchte ich die auch heute nochmal ganz bewusst betonen. Und das ist mein erster Punkt heute. Erst sitzen, dann leben. Und damit erinnere ich nochmal an letztes Mal. Wir dürfen aus diesem Es ist vollbracht Gottes leben. Wir sind unglaublich beschenkt. Und aus diesem Beschenktsein dürfen wir anders leben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Reihenfolge. Erst sitzen, dann leben. Erst empfangen, dann geben. Erst die Gabe, dann die Aufgabe. Das habe ich schon häufig gesagt. Diese Reihenfolge ist unglaublich wichtig. Deswegen bitte hört euch die Predigt vom letzten Mal nochmal an, wenn ihr sie nicht mehr in Gedanken habt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Unser christliches Leben fängt nicht mit dem Leben, mit dem Handeln an. Sondern zunächst einmal mit dem Sitzen, mit dem zur Ruhe kommen in Gott. Und manche Christen haben das umgedreht. Sie fangen mit dem Leben an, sie fangen mit dem Tun an. Sie fragen sich, was muss ein Christ tun? Was ist überhaupt ein Christ? Was darf ein Christ und was darf ein Christ nicht? Eine ganz, ganz wichtige Frage für manche Leute. Wie sieht ein Christ aus? Und das ist dann je nach Kultur und je nach kulturellem Kontext ist das dann ganz, ganz unterschiedlich. Wie sieht ein Christ eigentlich aus? Und was darf eigentlich ein Christ? Wie muss ein Christ aussehen? Welche Kleidung trägt ein Christ? Und welche Kleidung trägt er nicht? Ist ja für manche noch viel wichtiger. Welche Frisur hat ein Christ? Welche Musik darf ein Christ hören? Dieses und jenes und was darf eigentlich ein Christ? Und da gibt es einen ganzen Katalog an Dingen. Und nochmal, je nach Kultur und je nach Zeit ist das dann sehr, sehr unterschiedlich und variiert das dann sehr, sehr stark, was ein Christ tun darf und was er nicht tun darf. Früher in meiner Kindheit wurde unter Christen tatsächlich diskutiert, wie die Rocklänge der Frauen sein darf. Und die wurde sogar mit Zentimetermaß festgelegt. Das definierte einen Christen. Oder ein Christ raucht nicht, ein Christ trinkt nicht, also kein Alkohol, versteht, was ich meine. Ein Christ geht nicht in die Disco, ein Christ macht, hört nicht die und die Musik, ein Christ flucht nicht und das macht einen Christen aus. Und bitte versteht mich nicht falsch, manche von diesen Dingen sind nicht schlecht, darüber zu diskutieren, aber diese Dinge treffen niemals das Zentrum von dem, was ein Christ eigentlich ist. Geht total am Zentrum eigentlich vorbei. Denn mit dieser Haltung kommen wir ganz, ganz schnell in eine Gesetzlichkeit hinein, wo man einen Christ nur noch äußerlich definiert. Und das führt, Gesetzlichkeit führt immer in irgendeine Heuchelei hinein und in irgendeine Scheinheiligkeit hinein. Und die Gefahr ist nämlich, dass wir Christsein sehr, sehr schnell nur noch an der äußeren Fassade festmachen. Ein Christ schaut so und so aus, das Äußerliche zählt, was äußerlich ist, aber nicht das, was wirklich im Herzen ist. Und solange die Fassade stimmt, bin ich ein Christ. Aber keiner darf hinter die Fassade schauen. Und das ist nicht das, was Jesus meint. Denn wisst ihr, Gott geht es um unser Herz, nicht nur um die äußere Fassade. Jemand hat mal gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir Menschen nicht nur christlich sozialisieren. Bedeutet, dass sie handeln wie Christen, aber keine wirklichen Christen sind. Denn nicht überall, wo Christ draufsteht, ist auch Christus drin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist so wichtig, dass wir zunächst einmal sitzen, wissen, wer wir in Christus sind, wissen, wer wir eigentlich in ihm sind und aus diesem Wissen heraus richtig handeln und richtig leben. Aus dem richtigen Sein kommt das richtige Tun heraus. Aus der Beziehung zu Jesus leben wir anders. Und diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig. Wenn unser Herz für Jesus schlägt, dann werden wir entsprechend leben. Aus dem Sitzen, aus dem Wissen, wer wir in Christus sind, wie beschenkt wir in ihm sind, ich erinnere an letzte Woche, an letztes Mal an die Predigt, werden wir automatisch anders leben. Und das werden wir heute noch sehen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt heute. Unser Leben soll ein Brief Christi an die Menschen sein. Das ist das zweite heute. Dein Leben, ein Brief Christi an die Menschen. Unser praktisches Leben im Alltag ist für Gott unglaublich wichtig. Und er spricht hier in Epheser 4 und 5 ganz konkrete Bereiche an. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit den Worten in Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Lebt würdig. Oder mit anderen Worten, lebt das aus, was ihr seid. Ihr seid schon eine neue Schöpfung. Ihr seid jemand, der anders ist, in dem, was wir vom letzten Mal gehört haben. Jetzt lebt das aus. Lebt standesgemäß. Unser Leben soll etwas von Gott widerspiegeln. Christen repräsentieren Gott auf dieser Erde. Christen sind sozusagen der Schaukasten Gottes oder die Visitenkarte Gottes auf dieser Erde. Da soll etwas von Gott zu lesen sein in unserem Leben. Paulus sagt an anderer Stelle einmal in 2. Korinther 3, Vers 2, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Für alle ist sichtbar, ihr seid ein Brief von Christus, gefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen der Menschen. Wir sind ein Brief von Christus. Unser Leben soll von Menschen gelesen werden. Und die Frage ist, was können sie darin lesen? Was lesen sie, wenn sie unser Leben lesen? Ihr kennt vielleicht diesen bekannten Ausspruch von Franz von Assisi, der einmal gesagt hat, predige das Wort immer und wenn nötig, gebrauche auch Worte. Dein Leben spricht viel lauter als deine Worte. Und deswegen ist es wichtig, was dein Leben eigentlich spricht. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Brief oder ein SMS bekommen, mit dem ihr nichts anfangen konntet? Habt ihr schon mal erlebt? Dass ihr etwas bekommen habt, das euch vielleicht sogar verwirrt hat. Also ich kann mich noch erinnern, schon viele Jahre her, da bekam ich mal einen Brief zugeschickt. Und damals wohnten wir noch hier im Haus. Und wir sind ja hier in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße 64. Und dieser Brief war damals adressiert an Herrn Graf von Hötz. Und dann stand drunter Endorfstraße 64, 8010 Graz. Und der Brief fing dann folgendermaßen an, sehr geehrter Graf von Hötz. Ich fühlte mich damals sehr geadelt. Es war übrigens dann ein Spendenaufruf von irgendeiner christlichen Organisation, die vermutlich dachten, dass da irgendein zahlungskräftiger Adeliger ist. Auf jeden Fall, das verwirrte mich, als ich das so las. Wir sind ein Brief Christi. Die Frage ist, was ist in diesem Brief zu lesen? Was lesen die Menschen? Ist da etwas von Jesus zu lesen? Oder liest man alles mögliche andere? Das ist die große Frage. Ich erinnere mich auch noch, als wir ganz kurz hier in Graz waren, da bekam ich noch einen verwirrenden Brief. Dieser Brief, der war auch an mich adressiert und dann stand dort, hallo Markus, bist du der Markus Graf, den ich suche? Fragezeichen. Erinnerst du dich noch damals am Schlossberg, die schönen Stunden, die wir da miteinander verbracht haben und so weiter und wie wir gelacht haben und so weiter? Lauter Sachen standen da drin, an die ich mich hätte erinnern sollen. Und am Ende von diesem Brief stand dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtigen Markus Graf erreicht habe. Solltest du mit diesem Brief nichts anfangen können, schmeiß ihn einfach weg. Und genau das habe ich damals auch getan. Ein Brief, der verwirrt. Und ich frage mich, was ist in deinem Lebensbrief zu lesen? Was ist in deinem Lebensbrief zu lesen? Was liest man, wenn man dein Leben sieht? Was lesen die Menschen in deinem Umfeld? Lesen sie da etwas von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Annahme, von seiner Vergebung? Oder sind sie verwirrt, wenn sie unser Leben anschauen? Bist du ein Brief, den man in der Umgebung liest und wo man versteht, was gemeint ist? Oder ist es unleserlich oder unverständlich oder verwirrend? Ihr kennt vielleicht auch so Hinweisschilder. Vielleicht wart ihr auch schon mal unterwegs mit dem Auto und ihr habt Hinweisschilder gesehen, wo ihr gedacht habt, das verstehe ich jetzt aber überhaupt nicht, was da gemeint ist. Und manches Mal sind wir als Christen so Hinweisschilder, die nirgendwo hinweisen, wo die Leute gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass unser Leben klar und deutlich von Jesus redet. Und zwar unser alltägliches Leben, dass es seine Größe und seine Kraft sichtbar macht. Darum geht es. Wir sind Botschafter des Reiches Gottes in dieser Welt. Paulus sagt das so schön in 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stelle, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir vertreten Christus auf dieser Erde. Wir sind Botschafter an Christi Stelle. Jesus soll durch unser Leben sichtbar werden. Wir sind sozusagen der Mond. Ihr wisst ja, der Mond reflektiert das Licht von der Sonne. Und wir dürfen das Licht von Jesus reflektieren in diese Welt hinein. Jesus soll durch uns sichtbar werden. Er soll durch uns hinein reflektiert werden in diese Welt. Lass das Licht durch dich leuchten. Und zwar ganz praktisch im Alltag. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Unser Leben spricht. Meistens lauter wie unsere Worte. Dein alltägliches Leben spricht. Und jetzt wird es ganz, ganz praktisch. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Das Leben als Christ ganz praktisch. Paulus spricht hier nämlich über die verschiedensten Bereiche unseres Lebens. Es heißt hier in Kapitel 4, Vers 1, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Langmut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Es ist interessant, es geht zunächst einmal um unseren Umgang mit unseren Mitmenschen. Und ganz besonders um unseren Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern. Wisst ihr, dass unser Umgang mit anderen Menschen mehr von unserer Christusnachfolge zeigt als unser Reden? Weißt du das? Es gibt so viele Christen immer noch, die meinen, dass geistliche Reife und wie weit man im Glauben ist, sich daran zeigt, wie viele Bibelstellen man zitieren kann. Oder wie gut man sich in der Bibel auskennt. Oder welche Zeichen und Wunder geschehen. Oder welche Gaben ein Mensch hat. Aber Jesus sagt genau das Gegenteil. Unsere geistliche Reife zeigt sich darin, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und wie wir mit anderen Christen umgehen. Ist da Christusähnlichkeit sichtbar? Das ist das Entscheidende. Wisst ihr, mir ist es heutzutage ziemlich egal, was ein Mensch alles mir erzählt und wie geistlich jemand daherreden kann. Ich möchte sehen, wie sein Charakter ist. Ich möchte sehen, wie er mit Menschen umgeht. Daran zeigt sich Christusähnlichkeit. Das ist das Entscheidende, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Daran zeigt sich der Geist Christi, ob wir Liebe untereinander haben. Jesus selber sagt, daran werdet ihr erkannt werden. Daran erkennt man einen Christen. Wie er mit anderen Menschen umgeht, ist der Umgang mit Menschen von Liebe, von Respekt, von Offenheit und auch die Andersartigkeit des anderen stehen zu lassen, von Vergebungsbereitschaft geprägt. Wir haben es heute in der Einleitung schon gehört. Ist das davon geprägt? Daran zeigt sich geistliche Reife. Das ist ein Gradmesser für geistliche Reife. Suche ich die Einheit? Suche ich das Miteinander? Oder möchte ich mich in den Mittelpunkt stellen? Habe ich Demut und Langmut anderen gegenüber? Darin zeigt sich wahre Geistlichkeit. Viel mehr als in meinem Bibelwissen und in all den Bibelversen, die ich zitieren kann. Der Charakter Jesu soll in unserem Leben sichtbar werden. Paulus sagt weiter, Epheser 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Dann Vers 28, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Ihr merkt gerade, ich schreie manches Mal hier vorne, aber das ist ein bisschen was anderes. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid aber zueinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Wow. Habt ihr das gehört? Da steckt viel drin, oder? Das wird jetzt sehr, sehr praktisch plötzlich für unser Leben. Mark Twain hat ja einmal gesagt, die meisten Menschen, die er so kennengelernt hat, haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Und er sagte, ich für meinen Teil habe Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Und hier sehen wir, dass es sehr, sehr praktisch wird, sehr, sehr unmissverständlich praktisch wird. Christen sollen keine Lüge reden, sondern die Wahrheit. Unser Reden soll etwas von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, von Gottes Klarheit und von Gottes Größe widerspiegeln. Darf ich dich mal fragen, was redest du den ganzen Tag? Ist das auferbauend? Ist das ermutigend? Ist das positiv für andere? Ist das was, was andere weiterbringt? Ist dein Reden von Dankbarkeit geprägt? Oder sind es faule, zerstörerische Worte? Wisst ihr, Worte können heilen und Worte können zerstören. Und die Frage ist, welche Worte kommen eigentlich aus unserem Mund? Was hören Leute, wenn sie uns reden hören? Ist unser Reden positiv, aufbauend, gut für andere? Ist es ehrlich? Ist es offen? Ist es voller Liebe? Oder reden wir hinten herum über andere? Reden wir schlecht hinter dem Rücken von anderen? Das bedeutet es ganz praktisch, unserer Berufung gemäß zu leben. Das ist das, was Paulus hier sagt. Lass keine Bitterkeit, kein Wut, kein Zorn in deinem Herzen zu. Paulus sagt weiter, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sehr, sehr praktisch, oder? Du sagst, also ich stehle ja nicht, bitte. Also ich gehe nicht in ein Geschäft und stehle etwas. Wisst ihr, es gibt viele Arten von Diebstahl. Zum Beispiel dem Finanzamt gegenüber kann man stehlen. Oder indem man die Abschlüsse schönt. Oder wenn man seine Steuern nicht ordentlich zahlt. Die Bibel sagt uns, wir sollen die Steuern ordentlich zahlen. Oder wenn man den Zehnten nicht zahlt, kann man Gott bestehlen, sagt die Bibel. Ganz, ganz spannend, ganz, ganz interessant. In Maleachi heißt es, in Maleachi 3, Vers 7, ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich, sagt Gott. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wenn wir Gott vorenthalten, was ihm gehört, berauben wir ihn, heißt es hier. Etwas sehr, sehr Interessantes. Jetzt wird es sehr, sehr direkt. Wisst ihr, an deinem Kontoauszug zeigt sich, wofür dein Herz schlägt. Viel, viel mehr als an deinen frommen Worten. Schau mal deinen Kontoauszug an, dann weißt du, wofür dein Herz schlägt. Viel mehr als das, was du redest. Unser praktisches Leben soll Gott widerspiegeln. Nicht nur das, was wir über Gott reden, sondern das, was wir leben. Unser Leben soll sprechen. Wir sollen zueinander freundlich sein, barmherzig sein, einander vergeben. Vergebungsbereitschaft ist so etwas Wichtiges. Ich finde das so cool, was du heute gesagt hast, Marc. Vergebungsbereitschaft ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Demjenigen zu vergeben, der uns etwas angetan hat. Darin zeigt sich wahre Geistlichkeit. Viel mehr als an deinen frommen Sprüchen, ob du Vergebungsbereitschaft praktizierst. Paulus fährt fort, Epheser 5, Vers 1. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Wow. Steil, oder? Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Weil ihr Gott gehört, soll keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter uns soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr soll euer Reden von Dankbarkeit geprägt sein. Wow, es wird sehr direkt. Unzucht, hier steht das Wort Porneia, daher kommt Pornografie zum Beispiel. Oder Unreinheit oder Habsucht soll nicht unter euch gefunden werden. Wir sollen Gott widerspiegeln in unserem Leben. Sag mal, gibt es eigentlich Habsucht unter Christen? Na, bei uns nicht, oder? Also ich habe mal gehört, es gab irgendeinen Christen mal in China vor vielen, vielen Jahren, der war habsüchtig. Also irgend sowas habe ich mal gehört, irgend so eine Geschichte habe ich da mal gehört. Nein, nein, Habsucht betrifft uns alle. Vor allen Dingen hier in der westlichen Welt. Habsucht, dieses Haben wollen, dieses immer mehr Haben wollen. Und Habsucht zeigt sich auch ganz speziell daran, wenn wir geben. Ob wir geben, ob wir freizügig geben, ob wir großzügig geben, ob wir mit einem fröhlichen Herzen geben oder ob wir knauserig geben. Christen sind freigebige und großzügige Menschen, das wollte ich sagen. Sonst kommt noch was Falsches raus. Freigebige und großzügige Menschen sind Christen. So wie Gott. Wir spiegeln das Wesen Gottes wider. In uns soll Jesus sichtbar werden. Gott ist freigebig und großzügig. Stimmt das? Wenn du das nicht glaubst, hör dir die Predigt von letzter Woche noch mal, vom letzten Mal nochmal an. Und dieses Wesen sollen wir widerspiegeln. Das soll durch unser Leben sichtbar werden. Oder es heißt hier, oder dummes, schmutziges und anzügliches Gerede sollen wir nicht führen, sondern unser Reden soll von Dankbarkeit geprägt sein. Und ich möchte dich mal fragen, wie viel ist dein Reden von Dankbarkeit geprägt? Spüren das Menschen in deinem Umfeld? Merken Menschen, dass du ein dankbarer Mensch bist, auch durch das, was du redest. Daran zeigt sich Gottes Wesen. Erzählst du Gutes oder Schlechtes? Diese Verse sind sehr, sehr praktisch. Wir sollen als Kinder des Lichts leben. Paulus sagt hier weiter in Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Lass das Licht durch dein Leben, durch dein Tun, durch deine Werke leuchten. Und Paulus spricht weitere Themen an und ich werde sie heute gar nicht alle erwähnen können. Ich würde euch so ermutigen, diese Verse mal so in Ruhe durchzulesen. Da sind ganz, ganz praktische Themen drin. Epheser 5, Vers 18. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt mit tiefstem Herzen, aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Er spricht hier über falschen Umgang mit Alkohol. Ein wichtiges Thema auch in unserer heutigen Zeit. Und Paulus sagt, lasst euch nicht berauschen, keine Rauschzustände. Aber er sagt nicht nur, was wir nicht tun sollen, sondern was wir tun sollen. Stattdessen werdet voller Geist. Wir sollen voll des Heiligen Geistes sein. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, indem du Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder singst und Gott dankst, alle Zeit für alles. Wow. Und das ganz praktisch im Alltag. Nicht nur hier in diesem Gottesdienst heute, sondern im Alltag. Dein Gottesdienst beginnt im Alltag. Und da sollst du Gott loben. Da ist es wichtig, dass du auf ihn ausgerichtet bist. Dass du im Alltag immer wieder mal zwischendurch dir so Zeit nimmst, wo du Gott preist, wo du ihm Danke sagst. Wo du vielleicht so kurze Zeiten hast, wo du sagst, danke Herr, danke dafür, dass du jetzt da bist. Danke für deine Gegenwart. Wenn du unterwegs bist, wenn du in der Arbeit bist, so kurze Momente dir zu nehmen, wo du einfach Danke sagst, wo du einfach dich auf ihn ausrichtest, das gibt so viel Kraft. Und zwar im Alltag. Christsein im Alltag. Christen dürfen die fröhlichsten und positivsten Menschen auf dieser Erde sein, denn sie sind dankbare Menschen. Und das macht unser Leben glücklich. Christsein soll sich auch in unseren Beziehungen widerspiegeln, in unseren Familien widerspiegeln. Paulus sagt hier in Vers 21, ordnet euch einander ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr auch euch dem Herrn unterordnet. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Respekt vor dem Mann habe. Die Männer haben also die klare Aufgabe, die Frauen zu lieben wie Christus die Gemeinde. Ihr lieben Männer, heiße Aufgabe, oder? Das ist schon eine echt große Aufgabe, die hier gesagt wird. Und die Frauen haben die Aufgabe, sich den Männern in einer gesunden Art und Weise unterzuordnen und sie zu respektieren. Christliche Ehen sollen etwas von Jesus widerspiegeln. Und dann geht es weiter mit den Kindern. Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Eltern zu achten und zu ehren ist etwas Wichtiges. Und da liegt eine gewaltige Verheißung drauf. Aber er spricht nicht nur zu den Kindern, sondern auch zu den Eltern. Und zwar speziell zu den Vätern. Es heißt dort in Vers 4, Epheser 6, Vers 4, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ist das nicht schön? Kindererziehung soll etwas von Jesus sichtbar machen. Kindererziehung soll Kinder zu Jesus hinführen. Du lieber Vater, reize deine Kinder nicht zum Zorn, sondern lebe ihnen den Glauben vor. In Wort und Tat heißt es hier. Dein Leben spricht lauter als deine Worte. Du kannst deinen Kindern alles Mögliche erzählen. Sie werden genau das machen, was du tust. Sie werden es dir nachmachen. Und dein Leben spricht viel, viel lauter. Und entweder unterstreichen deine Worte, deine Taten, deine Worte, oder sie streichen sie durch. Und ich kenne manche Väter oder manche Kinder, die mir gesagt haben, so wie mein Vater daheim lebt, das streicht seine Worte komplett durch. Er redet so viel vom Glauben, aber das streicht das komplett durch. Und es ist so wichtig, dass wir den Glauben leben, dass wir echt sind, authentisch sind. Und dann spricht er über den Umgang am Arbeitsplatz, anhand von Sklaven damals. Und ich empfinde, dass heute in manchen Betrieben wir nicht so weit von der Sklaverei entfernt sind. Paulus sagt auf jeden Fall dort in Epheser 6, Vers 5, ihr Sklaven, oder ich möchte das mal auf unsere heutige Zeit ein bisschen übertragen, ihr Angestellten oder ihr Arbeiter, gehorcht euren irdischen Herren, gehorcht euren Chefs, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Unsere säkulare Arbeit, deine Arbeit in deiner Firma, in deinem Betrieb soll ein Gottesdienst sein. Gott soll verherrlicht werden durch unsere Arbeit. Deswegen sind Christen auch Menschen, die ihr Bestes geben. Und sie werden Vorbild sein in dem, was sie tun, aber nicht in erster Linie, um ihrem Chef zu gefallen, sondern weil sie es für Gott tun, weil es ein Gottesdienst ist. Dein tägliches Leben ist ein Gottesdienst. Und das, was du tust, tust du für Gott. Deine tägliche Arbeit ist dein Gottesdienst. Weißt du, du dienst Gott und nicht den Menschen. Und das macht so einen gewaltigen Unterschied in dem, was wir tun, in unserer Einstellung den Dingen gegenüber, die wir tun. Und dann wirst du Lohn empfangen, heißt es hier. Und dann spricht Gott zu den Chefs. Es heißt hier in Vers 9, und ihr Herren oder ihr Chefs, behandelt eure Untergebenen so, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Cool, oder? Vor Gott sind alle Menschen gleich. Und das sagt er hier den christlichen Chefs. Sie sollen positiv mit ihren Angestellten umgehen, indem sie wissen, dass alle Menschen gleich sind, egal welchen Job sie machen. Alle Menschen sind gleich und all unser Handeln, unser Reden und Denken soll Jesus widerspiegeln. Ich finde es voll cool, wie praktisch die Bibel hier ist. wie sie in unser Alltagsleben hineinspricht, wie sie so viele Bereiche unseres Lebens anspricht. Unser praktisches Leben soll Jesus widerspiegeln. Und ich frage mich, was könnte geschehen, wenn wir das in allen Bereichen unseres Lebens leben würden? Dann würden Menschen Jesus sehen. Dann würden Menschen neugierig werden. Dann würden sie vielleicht nicht sofort in der Bibel lesen, aber sie würden unser Leben lesen und vielleicht dann anfangen, in der Bibel zu lesen. Weil sie sagen, das möchte ich kennenlernen. So wie die leben, das möchte ich kennenlernen, wie man das kann. Unser Leben soll sprechen. Unser Alltagsleben ist wichtig für Gott und ist Gottesdienst. Und ich glaube, wahrscheinlich jeder von uns wird jetzt in dem einen oder anderen Bereich seines Lebens merken, da brauche ich Veränderung. Also ich denke mal, dass es wahrscheinlich keinen heute hier in diesem Gottesdienst gibt, der jetzt sagt, also alle die Dinge, für mich kein Thema, kein Problem, auf ganzer Linie perfekt. Also ich glaube, dass jeder von uns jetzt Bereiche hat, wo wir merken, hey, da brauche ich Wachstum. Da brauche ich Veränderung. Da brauche ich es, dass Jesus noch mehr in mir sichtbar werden kann. Ich habe Luft nach oben. Wir dürfen uns in unserem praktischen Leben von Gott verändern lassen. Davon spricht der Epheserbrief. Und es hat etwas damit zu tun, dass ich diese Dinge Gott hingebe. Es hat etwas damit zu tun, dass ich diese Dinge Gott gebe und sage, Herr, bitte verändere du mich da. Diesen Prozess der Veränderung, dass Gott das in unserem Leben, in unser Leben hineinbringen kann. Und damit sind wir beim vierten und letzten und wichtigen Punkt, der Prozess der Veränderung. Gott möchte unser Leben verändern. Und wenn du in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens heute merkst, da brauche ich Veränderung, dann würde ich dich so sehr ermutigen, das heute Gott hinzubringen. Und Gott spricht so ganz praktische Dinge an, vielleicht in der Kindererziehung, in wie du deine Kinder erziehst oder wie du mit deinem Partner umgehst. Da spürst du vielleicht, da brauchst du Veränderung oder wie du mit anderen Menschen umgehst oder wie du über Menschen geredet hast oder wie du hintenrum über Menschen geredet hast. Und zu sagen, Herr, ich brauche da Veränderung. Dann bring das Gott und sag, Herr, bitte verändere du mein Leben da. Und es wäre so gut, wenn du diesen Epheserbrief, diese Kapitel vielleicht nochmal so in Ruhe durchliest und all die Bereiche dir nochmal genauer anschaust und sagst, Herr, wo brauche ich da Veränderung? Wo sollst du noch mehr in meinem Leben sichtbar werden? Das wäre für mich so ein Wunsch für uns alle, dass wir diesen Brief nehmen, ganz praktisch nehmen und sagen, Herr, bitte zeig du mir, wo brauche ich in meinem Alltagsleben Veränderung, damit du noch mehr in meinem Leben sichtbar werden kannst. Denn wir alle brauchen Veränderung in dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens. Wisst ihr, das schlimmste Kompliment, das man einem Christen machen kann, ist, du hast dich überhaupt nicht verändert. Kennt ihr das, wenn man so jemanden sieht und sagt mal, hey, du hast dich überhaupt nicht verändert? Das ist eigentlich das Schlimmste, was man einem Christen sagen kann. Ich will mich verändert haben. Ich will, dass Gott mein Leben verändert hat. Oder dieses Kompliment, hey, du bist ganz der Alte. Nein, ich möchte nicht der Alte sein. Ich möchte ein Neuer sein. Ich möchte einer sein, den Gott ständig verändert. Und das ist das, was uns dieser Text heute ansprechen möchte. Wenn du jetzt in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens spürst, da brauchst du Veränderung, vielleicht in deinen Beziehungen, vielleicht in deiner Familie, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, vielleicht in deiner Einstellung zu deinem Chef, vielleicht in deiner Einstellung zu deinem Angestellten, vielleicht im Bereich von Alkohol oder von negativen Reden über andere, dann bitte bring das heute Gott. Bring das ihm und bitte ihn, dein Leben zu verändern. Und nimm den Epheserbrief und lese dir diese Dinge nochmal in Ruhe durch und frag Gott, wo brauche ich Veränderung? Und er möchte unser Leben verändern. Und wisst ihr, es geht mir heute gar nicht darum, und das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen, dass wir uns jetzt mehr anstrengen und aus eigener Kraft versuchen, unser Leben zu verändern. Denn das wird niemals funktionieren, das können wir niemals schaffen. Wir werden aus eigener Kraft kein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Und wenn du diesen Epheserbrief liest und sagst, ich möchte das jetzt alles umsetzen, vergiss es. Lies zuerst mal die ersten drei Kapitel, das ist mal ganz wichtig. Und dann sag, Herr, bitte verändere du mein Leben. Gott möchte uns dabei helfen, dass wir ein Leben zu seiner Ehre führen können. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir Gott Raum geben in unserem Leben, dass er unser Leben verändern darf. Es heißt einmal so schön im Hebräerbrief, der drückt das so schön aus, Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Christus Jesus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Gott schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Das heißt, ich muss ihm Raum geben in meinem Leben. Und wenn du jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens spürst, da hat er noch nicht den Raum, dann möchte ich dich heute so ermutigen zu sagen, Herr, bitte nimm du mehr Raum in meinem Leben ein. Bitte verändere du mich in dem und dem Bereich meines Lebens. Ich möchte zum Schluss kommen. Was lesen Menschen in deinem Leben, in deinem Alltagsleben? Was lesen sie da? Lesen sie etwas von Jesus? Oder ist das total verwirrend, was sie da lesen? Gott möchte unser Leben verändern. Es hat damit zu tun, dass wir unser alltägliches Leben ihm hingeben, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und wenn du vielleicht in dem einen oder anderen Bereich jetzt kämpfst und wenn vielleicht auch heute Dinge angesprochen worden sind, wo du sagst, wow, da brauche ich wirklich Veränderung, dann würde ich dich so sehr ermutigen, heute zu sagen, Herr, bitte schaffe Raum in meinem Leben. Verändere du mich. Verändere du mich in den verschiedenen Bereichen meines Lebens. Und vielleicht gibt es ja sogar Räume in deinem Leben, die du Gott noch gar nicht geöffnet hast. Wo du jetzt spürst, Gott redet zu dir und sagt, hey, diesen Raum, den solltest du öffnen für mich. Ich möchte da mit meinem Licht reinkommen. Ich möchte nicht, dass es da dunkel ist, sondern ich möchte mit meinem Licht da reinkommen. Und ich möchte, dass dieser Raum geöffnet wird und dass in diesem Raum etwas Positives hineinkommen kann. Unser Leben, unser alltägliches Leben ist wichtig für Gott und ist etwas, was Gott widerspiegeln soll, ganz speziell in unserem Umfeld. Gott möchte dein Leben verändern. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und heute geht es um das ganz praktische Leben. Letztes Mal ging es um das Sitzen. Genau, ihr dürft mal gerne aufstehen. Letztes Mal ging es um das Sitzen, wie wir mit Christus, wie wir verstehen, wer wir in Christus sind und was wir in ihm geschenkt bekommen haben. Und heute geht es um unser ganz praktisches Leben. Und ich denke, jeder von uns spürt in dem einen oder anderen Bereich seines Lebens, ich brauche da Veränderungen. Und es wäre so gut, wenn du jetzt das einfach so Gott hingibst und sagst, Herr, bitte verändere du mich in dem und dem Bereich meines Lebens. Meine Frage ist, bist du bereit, dein Leben von Gott verändern zu lassen? Bist du bereit, ihm mehr Raum in deinem Leben zu geben? Dann würde ich jetzt so gerne dafür beten. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass unser ganz praktisches, alltägliches Leben für dich wichtig ist. Und dass es etwas sein soll, was dich widerspiegelt, was dich groß macht, was dich sichtbar macht in dieser Welt. Herr, ich denke, jeder von uns hat heute das eine oder andere gehört, wo wir sagen, wir brauchen dich, wir brauchen Veränderung, wir brauchen da dein Wirken in unserem Leben. Und wir stehen heute hier vor dir und bitten dich darum, Herr, verändere du unser Leben. Nimm du mehr Raum ein in unserem Leben, sodass du sichtbar werden kannst. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wenn Menschen uns sehen, dass sie dich sehen können. Dass das nicht etwas ganz Verwirrendes ist, dass sie nicht alle möglichen Botschaften hören, nur nichts von dir. Sondern dass wenn sie unser Leben lesen, dass sie etwas von dir lesen können, von deiner Liebe lesen können, von deiner Vergebung lesen können, von deiner Annahme lesen können. Herr, ich bete darum, dass unsere Beziehungen geprägt sind von dir, dass unser Leben geprägt ist von dir und dass Menschen in unserem Umfeld das spüren und erleben können, ganz praktisch im Alltag. Herr, da brauchen wir dein Wirken. Da brauchen wir das Wirken deines Heiligen Geistes. Und wir stehen heute hier vor dir als Gemeinde und bitten dich darum, Herr, verändere du uns. Verändere du uns in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und wir möchten jetzt Räume für dich öffnen, dass du mehr Raum in unserem Leben einnehmen kannst, dass du unser Leben verändern kannst, dass du das in uns wirkst, was vor dir wohlgefällig ist. Herr, wir können das nicht selber, aber wir wünschen uns so sehr, dass unser Leben dich widerspiegelt. Bitte wirke du das in uns. Und Gott ist heute hier und er möchte ganz persönlich jetzt zu dir reden. Und er spricht jetzt ganz konkrete Dinge in deinem Leben an, wo du Veränderung brauchst, wo du Veränderung haben sollst. Und ich würde dich jetzt so ermutigen dazu, zu sagen, Herr, bitte nimm du Raum ein in meinem Leben, in dem und dem Bereich meines Lebens. Ich möchte das jetzt dir übergeben, dass du in mir das wirkst, was vor dir wohlgefällig ist. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und in diesem Lied heißt es, ich schaffe Raum für dich. Und es wäre so gut, wenn du jetzt einfach ganz bewusst Bereiche deines Lebens, wo du spürst, da brauche ich Veränderung, die so Gott hingibst und sagst, Herr, bitte verändere du mich in dem und dem Bereich meines Lebens, dass du dort im Alltag sichtbar werden kannst. Lass uns das jetzt gemeinsam singen und lass das so als ein Gebet ganz bewusst vor Gott bringen, dass er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist.